Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Angesichts der Rücktrittsforderungen hat der hessische Ministerpräsident Koch heute die Rückendeckung seines CDU-Landesverbandes bekommen. Präsidium und Vorstand stellten sich hinter ihn. Die hessische FDP, die an der Koalition mit der CDU trotz Kochs falscher Aussage zur CDU-Finanzaffäre festhält, sieht sich weiter deutlicher Kritik aus der Bundespartei ausgesetzt. Koch äußerte sich nach Sitzungen der CDU-Spitzengremien in Niedernhausen zuversichtlich, dass die Liberalen morgen dennoch die Koalition bestätigen.
Die Sitzung des CDU-Landesvorstandes, ein Termin, von dem keine Nackenschläge zu befürchten waren. Folgerichtig sprach das Gremium dem Ministerpräsidenten einstimmig das Vertrauen aus und forderte ihn auf, im Amt zu bleiben.
Ich bin bereit dafür zu stehen, dass Menschen, die in der Politik sind, auch in schwieriger Lage einen Fehler machen können, ohne dass das automatisch dazu führt, dass der Stab über sie gebrochen wird.
Auch in diesem Punkt blieb Roland Koch sich treu. Entschuldigt hat er sich ja schon häufiger, aber damit, so die Botschaft, muss nun bald auch Schluss sein. Druck spürte er heute nur zu Anfang der Veranstaltung, als er wie in den vergangenen Tagen häufiger von den Pressescharen fast erdrückt wurde. Die Denkweise der Partei hatte schon im Vorfeld Freund Franz Josef Jung deutlich gemacht.
In der Fußballsprache zu reden, hat 5 Tore geschossen und ein Eigentor. Da steht es immer noch 5-1 und niemand sagt, der Mann muss vom Platz. Also ich finde, man muss die Relation mal etwas richtig rücken.
Koch wäre nicht Koch, hätte er nicht noch heute den Ball weitergespielt. Er bedankte sich bei Ruth Wagner und der FDP-Führungsspitze für deren unverbrüchliche Koalitionstreue. Damit stehen die Liberalen vor ihrer morgigen Vorstandstagung unter Zugzwang.
Die heutige Sitzung des CDU-Landesvorstandes war ein Heimspiel, das Roland Koch erwartungsgemäß gewonnen hat. Morgen könnte die Lage allerdings schon wieder ganz anders aussehen. Dann tagt das FDP-Führungsgremium in Lich und einige Kreisverbände haben erbitterten Widerstand gegen die Koalition in Wiesbaden angekündigt. Man darf gespannt sein, ob Ruth Wagner dann dem Druck der Basis noch standhalten kann.
Die CDU soll nach den Worten ihres stellvertretenden Vorsitzenden Wulff auf dem Bundesparteitag im April über Schadenersatzforderungen gegen Verantwortliche der Finanzaffäre entscheiden. Darüber herrsche Einigkeit im Vorstand, so Wulff. Er wollte nicht ausschließen, dass auch gegen Altkanzler Kohl Ansprüche geltend gemacht würden. Im Streit um die 100.000 Mark Spende des Waffenhändlers Schreiber hat CDU-Chef Schäuble heute eine eidesstattliche Versicherung abgegeben. Er bekräftigte, das Geld 1994 von Schreiber persönlich erhalten zu haben.
Ein Mann kämpft um seine Glaubwürdigkeit. Der CDU-Vorsitzende Wolfgang Schäuble wollte heute zwar nicht vor Kameras treten, dafür hat er aber schriftlich nun auch an Eidesstatt noch einmal klargestellt. Er selber, so Schäuble, habe 1994 nach einem Abendessen mit dem Waffenhändler eine 100.000 Mark Spende von Karl-Heinz Schreiber in seinem Bonner Bundeshausbüro in einem Umschlag entgegengenommen. Doch das steht im Widerspruch zu den Angaben Schreibers. Der will zwar auch das Geld gespendet haben, aber nicht direkt an Schäuble, sondern an die damalige CDU-Schatzmeisterin Brigitte Baumeister. Und Frau Baumeister hat in den letzten Wochen diese Version des Waffenhändlers bekräftigt. Damit hat sie die Glaubwürdigkeit ihres Parteivorsitzenden Schäuble bisher erheblich beschädigt. Doch heute hat die CDU-Führung dieses Schreiben ihrer ehemaligen Schatzmeisterin veröffentlicht. Darin bescheinigte sie bereits 1998, dass sie von Schäuble die 100.000 Mark bekommen habe, die dieser zuvor von Schreiber erhalten habe. Die CDU hofft, damit die Behauptungen Schreibers erschüttern zu können.
Ich denke, aus der Tatsache, dass bei uns Fehler vorgekommen sind, dass wir diese Fehler aufgeklärt haben, darf jetzt nicht eine Entwicklung werden, in der wir sozusagen Getriebene sind. Wir werden auch im Präsidium und im Bundesvorstand darauf achten, dass wir zur politischen Diskussion zurückkehren.
Doch die jüngsten Informationen über angebliche Zahlungen von Karl-Heinz Schreiber, diesmal direkt an die ehemalige Schatzmeisterin Baumeister, zeigen, dass der Mann in Kanada immer noch für Überraschungen gut ist.
Die frühere CDU-Schatzmeisterin Baumeister hat nach Informationen des ZDF 1994 eine Spende des Waffenhändlers Schreiber für ihren eigenen Wahlkampf erhalten. Schreiber habe dafür dem CDU-Kreisverband Böblingen 20.000 Mark überwiesen. Wie das ZDF weiter berichtet, geht aus den Unterlagen auch hervor, dass für das Geld keine Spendenbescheinigung an Schreiber ausgestellt werden sollte. Bundespräsident Rau hat heute seine Angaben zur Flugaffäre ergänzt. Seine Anwälte berichteten dem Untersuchungsausschuss des Düsseldorfer Landtags von weiteren 5 Reisen mit Privatjets. Bisher waren 44 Flüge des früheren nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten auf Kosten der WestLB bekannt geworden. Alle Reisen seien dienstlich gewesen, so die Juristen. Mehrfach habe es aber Verbindungen mit Partei- oder Presseterminen gegeben.
Bei seinem ersten Auslandsbesuch nach Amtsantritt der schwarz-blauen Regierung hat Österreichs Präsident Klestil in München heute für Verständnis geworben. Bayerns Ministerpräsident Stoiber erneuerte seine Kritik an der Haltung der EU, distanzierte sich aber gleichzeitig von FPÖ-Chef Haider. Innerhalb der EU, so Stoiber, dürfe es keine Vorverurteilungen geben. Dabei gehe es ihm um die Entwicklung in Europa, nicht um eine Person, mit der er nichts gemein habe.
Großbritannien hat am Abend die Autonomie für Nordirland ausgesetzt. Damit ist die Provinzregierung in Belfast nach nur 72 Tagen im Amt aufgelöst. Nordirland-Minister Mandelson begründete die Entscheidung mit der Weigerung der Untergrundorganisation IRA, verbindliche Zusagen für ihre Entwaffnung zu machen. Die Frist, die London der IRA dafür gesetzt hatte, ist heute verstrichen.
Die Regierungsgebäude am Abend warten auf die Entscheidung seit Stunden. Sie fiel rechtzeitig für die britischen Nachrichtensendungen.
Ich bedauere sehr, was ich jetzt tun muss, aber ich habe entschieden, die nordirische Regierung und die anderen Institutionen aufzuheben, um ein für alle Mal die Frage anzugehen, an der alles zu scheitern drohte, die Entwaffnung. Sie hat dem Friedensprozess geschadet und der Regierung und muss jetzt gelöst werden. Einfrieren, um den drohenden Kollaps der nordirischen Exekutive zuvorzukommen und vor allem den Rücktritt von Regierungschef David Trimble zu verhindern, Führer der größten protestantischen Partei. Wir bedauern sehr, dass die Aufhebung notwendig wurde. Dies ist ein trauriger Tag. Er bereitet uns gar keine Freude. Mit den Nerven vollkommen runter, Gerry Adams von der katholischen Sinn Féin-Partei, dem politischen Arm der Untergrundarmee IRA. Adams gelang es nicht, die Protestanten und Briten zu überzeugen, dass die IRA sich in Sachen Abrüstung doch noch bewegt hat. Die Eiszeit soll den nordirischen Friedensprozess retten, aber sie bedeutet auch, dass jetzt eine politische Machtlücke entsteht, attraktiv für Splittergruppen. Vor einer Woche zündete eine bereits eine Bombe, die nur Sachschaden anrichtete. Die meisten Nordiren hoffen, dass es dabei bleibt. Denn solange die Waffen schweigen, können die Bürger hier weiterhin in Frieden leben.
Im Kaukasus-Konflikt hat der tschetschenische Präsident Masradow heute einen landesweiten Partisanenkrieg angekündigt. Die Rebellen würden die russischen Soldaten an allen Orten bekämpfen. Derweil verlagern sich die Kämpfe nach der Eroberung der Hauptstadt Grozny auf den Süden des Landes. Die russische Armee greift jetzt Stellungen der Rebellen in den Bergen an.
Der Eingang des Argun-Tales. Hier entlang führte der Weg der flüchtenden Rebellen. Jetzt schickt die russische Armee ihnen 50.000 Soldaten hinterher, um auch die Bergregion zu säubern, wie es heißt. Eine gefährliche Aufgabe. Das Dorf Dubajot ist erobert, aber auf den Hügeln links und rechts haben sich Tschetschenen verschanzt. Bis zu 7.000 Rebellen, so Schätzungen der Russen, wollen die Bergregion verteidigen. Der Eingang zur Schlucht ist strategisch wichtig, auch für den Nachschub der Rebellen. Es ist ihr vertrautes Rückzugsgebiet. Trotz pausenlosem Beschuss und dem Einsatz der gefürchteten Vakuumbomben hat hier die russische Armee extreme Schwierigkeiten, sich vorzukämpfen. Jeder einzelne Hügel war gut befestigt. Sie beherrschen es wirklich, sich sicher einzugraben und auch die Wege zu ihnen hin zu verminen. Sie sind also gut auf unsere Angriffe vorbereitet. Und sie wollen zurückschlagen. Die Grenze nach Inguschetien wurde heute gesperrt. Selbst in Moskau herrscht Alarmbereitschaft, denn einen totalen Guerillakrieg in jedem besetzten Dorf kündigte heute der tschetschenische Präsident Masradow aus seinem Versteck per Video an. Und wie eine grausame Erinnerung an die tschetschenische Durchhaltekraft entdeckten russische Soldaten in Grozny Kühlwagen mit 150 gefallenen Kameraden aus dem Ersten Krieg.
Die US-Flugaufsichtsbehörde hat nach dem Absturz einer Boeing MD-80 der Alaska Airlines die Überprüfung aller Flugzeuge dieses Typs angeordnet. Die Fluggesellschaft hatte zuvor zwei Maschinen aus dem Verkehr gezogen, bei denen schadhafte Schraubenwinden am Höhenruder entdeckt wurden. Ein Defekt dieser Stabilisatorschrauben gilt als mögliche Ursache für den Absturz der Passagiermaschine vor der Küste Kaliforniens Ende Januar. Von dem Sicherheitscheck sind weltweit 1.900 Flugzeuge betroffen. Die US-Raumfähre Endeavour ist zu einem 11-tägigen Flug ins All gestartet. Unter den 6 Astronauten an Bord ist auch der Deutsche Gerhard Thiele. In den vergangenen 5 Monaten war der Start mehrfach wegen Problemen mit der Technik und den Wetterbedingungen verschoben worden. Nach einer neuerlichen kurzen Verzögerung hob die Endeavour kurz nach 18.30 Uhr unserer Zeit vom US-Raumfahrtzentrum Cape Canaveral ab.
Endlich hat es geklappt. Die Endeavour hob vor 1,5 Stunden mit 11 Minuten Verspätung um 12.41 Uhr mittags in Cape Canaveral, Florida, mit 6 Astronauten an Bord vom Weltraumbahnhof ab. Mit dabei der deutsche Gerhard Thiele aus Brühl bei Köln. 5-mal war die Mission seit September letzten Jahres verschoben worden. Schlechtes Wetter und technische Probleme verhinderten immer wieder den Start. Unter dem strahlend blauen Himmel Floridas und bei 25 Grad Celsius lief heute alles glatt. Knapp 500 Millionen Dollar kostet das Endeavour-Projekt und es ist ein Abenteuer.
Jeder, der sagt, er hat da keine Angst, wenn er auf dem Shuttle sitzt, auf 2000 Tonnen, fast 2000 Tonnen gut brennbarem Material, der macht sich entweder was vor oder er kann nicht einschätzen, auf was er sich einlässt.
Die Astronauten wollen in den nächsten 11 Tagen, wie hier im Trick zu sehen, die Erde mittels Radar abtasten. Aus den Daten soll später eine solche sehr genaue dreidimensionale Karte erstellt werden. Sollte es zu Komplikationen kommen, ist Gerhard Thiele auserkoren, Außenreparaturen an der Endeavour bei einem Weltraumspaziergang vorzunehmen.
Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Kautschukindustrie haben einen Beschäftigungspakt geschlossen. Ein wesentliches Element ist ein neues Vorruhestandsmodell. Arbeitnehmer können danach mit 60 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Dafür verzichten alle 30.000 Beschäftigte des Industriezweigs auf einen Teil ihrer Lohnerhöhung. Zur Besetzung frei werdender Arbeitsplätze sollen Arbeitslose eingestellt oder Auszubildende übernommen werden. Die Lebenshaltungskosten in Deutschland sind im Januar so kräftig gestiegen wie seit 2 Jahren nicht mehr. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes erhöhten sich die Preise im Vergleich zum Januar des Vorjahres um 1,6%. Hauptgründe sind die Steuererhöhungen für Kraftstoffe und die gestiegenen Heizölpreise. Am Aktienmarkt hat der Handel nach einer Berg- und Talfahrt mit einem Minus geschlossen. Der Aktienindex DAX rutschte um 97 Punkte auf 7.611. Der Referenzkurs des Euro fiel auf 0,9801 Dollar. Damit war der Dollar 1,9955 wert.
Das Zugunglück von Brühl könne nicht auf unklare Signale oder technische Probleme zurückgeführt werden, betonte Bahnchef Meadorn heute auf einer Pressekonferenz in Berlin. Innerhalb einer Baustelle gelte immer das Signal, das die geringste Geschwindigkeit anzeige, sagte er im Hinblick auf die Diskussion um missverständliche Beschilderungen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft richten sich bislang ausschließlich gegen den Lokführer, der sich nächste Woche zu dem Unfall äußern will. Seit heute ist die Unglücksstrecke in Brühl wieder für den Fernverkehr frei.
Die Deutsche Telekom will alle 40.000 Schulen in Deutschland kostenlos mit einem Internetanschluss versorgen. Telekom-Chef Sommer erklärte heute in Berlin, die Aktion solle noch in diesem Jahr beginnen. Bis zum Jahr 2001 würden alle Schulen angeschlossen und dabei auch eigene Mailadressen sowie eine Homepage erhalten. Den Schulen sollen keinerlei Grund- oder Folgekosten entstehen. In die gemeinsam mit dem Bundesbildungsministerium betriebenen Aktion Schulen ans Netz investiert die Telekom langfristig 125 Millionen Mark. Der französische Filmregisseur und Drehbuchautor Roger Vadim ist tot. Der 72-Jährige erlag heute in Paris einem Krebsleiden. Vadim gilt als der Entdecker von Brigitte Bardot, die er innerhalb weniger Jahre zu einem Sexidol machte. Er drehte auch Filme mit Catherine Deneuve und Jane Fonda. Zu seinen bekanntesten Werken zählen Und immer lockt das Weib und Gefährliche Liebschaften. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 12. Februar.
Ein riesiges Tief und ein riesiges Hoch teilen Europa untereinander auf. Starke Bewölkung mit Regen und Schnee von England über Nordfrankreich bis Skandinavien. Von Spanien bis Russland dagegen meist sonniges Wetter. In Deutschland heute Nacht überwiegend klarer Himmel, vor allem im Norden ist es bewölkt. Am Tag nimmt die Bewölkung aus dem Nordwesten zu. Es regnet, in höheren Lagen fällt Schnee. Betroffen sind zuerst Niedersachsen und das Rheinland. Die Wolken ziehen im Tagesverlauf ostwärts. Sonnig bleibt es in Baden-Württemberg und Bayern. Im Süden und Osten schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südwest. Im Norden und Westen starker Wind. An der Küste Sturmböen bis 100 Kilometer pro Stunde. In der Nacht Temperaturen zwischen minus 9 Grad im Süden und plus 4 Grad im Norden. Die Spitzenwerte am Tag 5 bis 9 Grad. Die Aussichten. Am Sonntag in der Mitte und im Süden bewölkt, im Norden wechselnd wolkig. Es regnet, schneit oder gewittert. Die neue Woche beginnt mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken, zeitweise Regen.
Die nächsten Nachrichten im Bericht aus Berlin um 22:10 Uhr.